ARD.
Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag. Mein Name ist Jochen Marmit und heute machen wir zusammen Ausflüge, kann man sagen, in ungezähmte Natur und auch in die Wildnis. Und gleichzeitig erforschen wir auch uns selbst, nämlich innen drin, unsere inneren Landschaften. Das sind Wege, die uns unter anderem in den hohen Norden nach Norwegen mit seinen Fjorden und der samischen Kultur und Lebensweise führen, aber auch Auenwälder vor der Haustür im Odenwald beispielsweise. Verbunden mit der Frage, wozu kann es eigentlich führen, wenn wir Tiere und Landschaften anders wahrnehmen? Ich denke mal, wir alle kennen den Effekt eines üppigen Waldes auf uns, auf rauschendes Wasser oder auf funkelnde Bachforellen, die Ruhe eines Sees umgeben von Bäumen. Ist doch ein schönes Bild. Aber es ist auch ein Erleben und Drinsein. Also wie kann man sich als Mensch besser eingebunden fühlen in dieses Wunderwerk Natur? Was lernen wir daraus für den Umweltschutz und unseren künftigen Umgang mit unserem Planeten? Und nicht zuletzt wollen wir über die Frage klären oder auch sprechen, was ist eigentlich Heimat? Thorsten Schäfer ist unser Autor heute. Er ist Professor für Journalismus und Textproduktion an der Hochschule in Darmstadt und zugleich auch Wildnispädagoge. Heute Morgen hier in Saarbrücken im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Schäfer.
Guten Morgen.
Wenn Sie unterwegs sind, Herr Schäfer, jetzt hier im Saarland als Beispiel, schauen Sie sich dann auch ganz bewusst so nach wilden Flecken um? Also sind Sie immer auf der Suche, um zu sehen, ach, das da ist aber, ich sag mal, ein ganz besonderer Wald oder eine ganz besondere Konstellation?
Ja, ich versuche das schon. Also ich bin einmal im Jahr im Saarland in Otzenhausen. Da organisieren wir ein Klimajournalismus-Seminar mit der Stiftung Forum für Verantwortung. Und es ist direkt am Nationalpark Saar-Hunsrück. Und da gucke ich schon, dass ich dann in den Wald mal komme für eine kleine Meditation oder wenn ich Zeit habe, mir natürlich einen Fluss auch angucke. Flüsse schauen ist schon wichtig auch und mal kurz anhalten. Wir haben dort auch so eine Naturwaldzelle besucht, also diese ursprünglichen Landschaften vor der Haustür. Und wenn es eben nur im Vorbeigehen ist oder für eine halbe Stunde mehr, ja.
Das heißt, Sie haben den Blick dafür und Sie wollen auch aus sich heraus dort sein.
Ja, seit der Kindheit schon. Ich bin so aufgewachsen, auch mit meinem besten Freund, der im Buch ja auch vorkommt, dass wir ab 12, 13 eigentlich sehr viel draußen waren, Wildtiere beobachtet haben, gezählt haben, Naturmuseum hatten und dann auch das ganze Fischen und Angeln an Rhein, Main und Neckar. Und so ist die ursprüngliche Landschaft vor der Haustür, sei es Streuobstwiesen, sei es ein alter Wald, ist wirklich so eine Art innerster Schein, der von innen auch aufleuchtet und den man aber irgendwo als Licht draußen auch sucht.
Was macht das dann mit Ihnen, wenn Sie sehen, da ist was nicht in Ordnung? Also es kann ja auch sehr schnell genau den gegenteiligen Effekt haben, dass Sie merken, hier ist es sehr, sehr problematisch oder verloren.
Also wenn es vertraute Landschaft ist, wie jetzt mein Fluss, die Modau, die ich betreue oder auch mein Heimatwald, durch den ich gelaufen bin als Schüler, dann hat es eine ganz tiefe Trauer zur Folge, oft auch Wut an der Modau. Wir haben gerade sehr viel mit Gewässerschutz zu tun, mit Müll, mit Renaturierung. Hat es dann immer auch mit Wut zu tun, wenn jetzt gestern ich ein Bild kriege, wo ein Haus viel zu nah am Fluss gebaut ist und das Ufer droht, wirklich in den Fluss zu sacken und dann haben wir wieder Schlamm und dann sind unsere Laichbetten für die Forellen kaputt. Woanders aber ist es für mich auch so, ich bin dort durch Vietnam gereist in einem Projekt und habe dann nur diese stundenlang abgeholzten Wälder gesehen. Das ist tiefe Trauer und ich glaube, das müssen wir auch zulassen in uns, was wir viel zu wenig tun. Wir trauern, wenn ein Auto kaputt geht oder irgendein Gegenstand, aber über einen Wald, der kaputt geht, über einen Fluss, der verschmutzt ist, haben wir auch tiefe Emotionen, die ganz alt sind. Und ich glaube, die wieder auch zu formulieren, darum geht es in dem Buch, ist sehr wichtig, um diesen anderen Zugang auch zu bekommen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, die Motivation, dieses Buch zu schreiben, was ja nicht Ihr erstes Buch ist, die Wildnis in uns von ungezähmter Natur und inneren Landschaften. So heißt es, die Motivation. Ist das eher dann die Trauer, dass Sie erfahren, wir müssen weiter irgendwie was verbessern oder sagen Sie, ich will eigentlich beide Seiten geben?
Die Trauer ist ganz wichtig, auch in Konzepten, in Seminaren, die in dieser Szene, auch in der ökologischen Szene angeboten werden, ökologische Trauer, Klimaleid, auch in der Klimabewegung war das ja auch ein großes Thema, wie gehe ich eigentlich selbst damit um, auch als Journalisten zum Beispiel, die ich ausbilde, Klimajournalisten, aber der Ansatz des Buches ist eigentlich, eine Haltung zu formulieren, eine Skizze anzufertigen, auch praktisch in dem engen Leben mit Fluss und Wald, hier vor der Haustür im Alltag, die nach vorne schaut. Wir haben diesen Beschluss der UN-Umweltkonferenz von Montreal vor einigen Jahren, dass wir 30% der Erdoberfläche und der Meere jeweils zurückgeben an die Natur als Wildnisgebiete, als Naturschutzgebiete. Das aber ganz anders, indem man die indigenen Menschen dort lässt, nicht wie die ganze Zeit sie rausjagt. Aber das zu formulieren, dieser Beschluss war für mich eine Vision, hat mit mir stark was gemacht, weil wenn wir Artensterben aufhalten wollen in irgendeiner Weise oder eindämmen wollen und auch sehr viel CO2 im Boden lassen wollen, brauchen wir eben so eine große Antwort. Und die innere Haltung dazu haben wir aber gerade hier in Deutschland oder im Westen nicht so stark entwickelt. Und ich dachte mir, ich will mal versuchen, mit allem, was ich habe, auch mit einer großen Selbstöffnung da reinzuschreiben und auch das ein Stück weit zu leben.
Diesen Weg wollen wir heute gemeinsam gehen hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor Thorsten Schäfer. Die Wildnis in uns, das ist heute unser Thema. Herr Schäfer, Sie schreiben so auf den ersten Seiten Ihres Buches schon von einer Indigenisierung, also einheimisch werden. So habe ich das so ein bisschen zusammengefasst jetzt. Geht das überhaupt, dass man woanders einheimisch werden kann, außer dort, wo man eigentlich herkommt?
Naja, wir sind ja alle umgezogen, viele Menschen leben nicht mehr in ihrem Heimatort. Natürlich geht das und das braucht auch jetzt nicht unbedingt 10 Jahre. Es geht, glaube ich, um auch schon ein Rausgehen und sich dem aber dann auch öffnen mit allen Sinnen. Ich glaube, das ist wichtig und bei mir ist ein Aspekt zentral die Vielfalt. Also wenn ich rausgehe, dann muss ich das Staunen auch wieder lernen. Ich kann es. Und wenn ich aber dort verschiedenste Sachen mache, vielleicht wirklich mal meditiere oder fotografiere oder Tagebuch schreibe, auch in Gruppen mich engagiere, vielleicht im Naturschutz. Ich glaube, dass die lange, lange Arbeit, das können ein paar Monate sein, kann ein Jahr sein oder auch mehr, an einem Stück Landschaft ein Vertrauen in die Landschaft schafft. Also wenn ich mich ihr auch bewusst offen aussetze mit allen Sinnen und dann kommt man auch in Vertrauen in eine Landschaft, in einen Ort. Und wir sind entortet, auch in der gesamten Klima- und Umweltdebatte. Und dann passieren Dinge, die unsere Intuition uns zeigen, unsere Emotionen, unsere Sensation, also das Anfühlbare. Und ich glaube, das ist eben wichtig, um einheimisch zu werden. Ich würde jetzt sagen, indigen ist ein Begriff, den man den Indigenen auch alleine lassen sollte.
Also man nähert sich dem so ein bisschen an.
Ja, also natürlich geht es darum, die Grenze zwischen Mensch hier, Natur, dort aufzubrechen. Das ist auch in der Wissenschaft ein sehr großes Thema in ganz verschiedenen Disziplinen. Also mein Buch ist auch letztendlich folgt ganz stark diesen Debatten in Soziologie, Philosophie, Anthropologie. Aber indigene Menschen leben in Europa anerkannt im Norden, die Sami, deswegen erforsche ich die auch. Aber natürlich können wir auch einheimisch werden und können viele Werte, viele Perspektiven, die in diesen Gesellschaften angelegt sind, übrigens auch in lokalen Gesellschaften, in der Forschung heißt es auch, traditional ecological knowledge, traditionelles ökologisches Wissen und eben nicht nur indigenes Wissen, weil es auch weltweit sehr viele lokale Gemeinschaften gibt, die nicht anerkannt indigen sind, die auch sehr eng mit der sogenannten Natur leben. Aber auch wir hier können das nochmal ganz neu und anders einüben.
Was ist der grundlegende Unterschied zwischen indigen und eben nicht indigen oder wie Sie vorhin gesagt haben, entortet?
Der grundlegende Unterschied ist, dass Sie alle Lebewesen, Tiere, Pflanzen, Landschaften, mitunter auch Steine, als ebenbürtig ansehen. Also im gleichen Wert geboren sozusagen, als gleichrangig und dann auch eben in den Handlungen unbewusst nicht trennen zwischen der Mensch hier und die Landschaft dort. Und sie sehen die Landschaft nicht als etwas, das sie ausbeuten, sondern sie wissen, ich komme wieder an diesen Ort, also muss ich diesen Ort gut behandeln. Meine Vorfahren haben hier gelebt. Entsprechend danke ich auch dem Land auf irgendeine Weise oder dem Fluss, also ich spreche gern von dem Land, um diesen Ort zu würdigen. Das heißt, man nimmt wirklich die Landschaft mit ihren Lebewesen wahr als Partner, als Herkunft, als Kollegen, als Freunde, wie auch immer, in ganz verschiedenen Rollen. Und das aber intrinsisch sozusagen emotional auch und von der Motivation her. Und das ist der Unterschied und das kann man auch hier, wir waren ja auch vor vielen Generationen noch näher da dran, das kann man hier auch wieder einüben und die Wissenschaft zeigt uns eben, dass es auch sehr notwendig ist. Al Gore, der große Klimavordenker aus den USA, der jetzt nicht mehr so oft zitiert wird, hat aber gesagt, die Klimakrise ist eigentlich im Kern eine spirituelle Krise und deswegen müssen wir uns auch trauen, diese Fragen, naturphilosophische Fragen, aber auch spirituelle Fragen wieder zu stellen.
Das heißt, die Entortung praktisch zu beenden und nochmal Orte zu finden, wo man sich dann eben auch mit dieser Umgebung, Landschaft, wie Sie sagen, ob es ein Fluss ist oder was anderes, dann eben als eins fühlt. Das wollen wir heute gemeinsam ein klein bisschen tun mit Thorsten Schäfer. Der ist zu Gast hier bei Fragen an den Autor auf SR Kultur. Die Wildnis in uns, vielleicht auch die Wildnis in Ihnen. Eine erste Frage.
Der Frühling ist für uns Menschen die Zeit, in der wir unsere Kräfte spüren. Jede Jahreszeit hat ja einen Impuls für uns. Welche psychologischen Einwirkungen hat die Natur auf uns, wenn wir es auch nicht immer wahrhaben wollen? Sonst würden wir ja respektvoller mit ihr umgehen. Vielen Dank.
Ja, da habe ich im Buch sogar einen Text mitsprießen. Wenn Sie jetzt rausgehen, sehen Sie ganz viele Wildkirschen. Ja, da achtet man vielleicht gar nicht so drauf, aber diese weißen Flecken im Wald, das ist die Wildkirsche und die sprießt jetzt bald, fängt jetzt schon ein bisschen an und die Auswirkungen sind ja auch in der Medizin vielfach beschrieben, wenn sie in den Wald gehen, dann reagiert unser biochemisches System vielfach, Botenstoffe erreichen uns, der Blutdruck sinkt, sie werden entspannter. Deswegen haben wir ja auch das sogenannte Waldbaden jetzt schon seit einigen Jahren, Meditation im Wald, auch was ich mache. Und wir merken das schon grundlegend, wenn wir da aufmerksam sind, aber auch wenn wir uns im Wald unterhalten, einen anderen Fokus haben, merken wir auch am Fluss, auch in der Wiesenlandschaft, wir sind entspannter. Wir kommen irgendwie raus und der Tag fängt neu an. Und gerade dieses Staunen ist immer wieder etwas, wo wir eigentlich, wenn wir ein bisschen offen sind, ja, ganz neu reinkommen und auch lernen können, uns selbst anders zu sehen.
Jetzt nehmen wir mal das Gegenbeispiel. Wir gehen dann in den Herbst und dann in den Winter. Dann ist nichts mehr am Sprießen, sondern wir ziehen uns eher so ein bisschen zurück. Ist das dann der Gegenpart, den wir unbedingt brauchen?
Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Für mich ist der Winter, also gerade eine Landschaft voller Schnee, so etwas wie so eine edle Decke, die sich über alles legt und mich jetzt sehr zentriert und eine große Klarheit schafft. Und so hat jede Jahreszeit auch ihre Qualität. Deswegen gibt es ja auch Feste, Erntedankfest zum Beispiel, wo man dann, ja, wenn man das vielleicht auch wieder anders ein bisschen übt, dankt der Landschaft, der Ernte. Und so hat jede Jahreszeit eigentlich etwas, natürlich von Rückzug, der Winter, aber auch immer etwas von Gabe, von Aufbruch, von Energie. Und dieses saisonale Leben ist eben auch etwas, was wir auch schon lange diskutieren, jetzt in Bezug auf zum Beispiel Lebensmittel und Einkaufen. Aber in Zyklen leben, das ist auch eine Antwort, die ich auch in den Forschungen im Norden gefunden habe, aber selbst versuche, dort mehr Glück zu erfahren, mehr Langsamkeit, mehr Sinn. Und da sind diese Kreisläufe, ich glaube, Kreislauferlebnisse sind da sehr wichtig.
Sie sprechen ganz häufig vom Norden. Da wollen wir doch mal ein klein bisschen genauer hinschauen. Sie schreiben über die Samen. Das heißt, Sie sind im Norden Norwegens, im Norden Finnlands viel unterwegs gewesen und haben sich genau mit auch deren Kultur und deren Verbindung zum Land beschäftigt. Ich lese so ein bisschen raus, dass die durchaus im Moment sehr stark damit beschäftigt sind, das zu erhalten. Also ist deren Kampf um sauberes Wasser, Kampf um die Ressourcen oder wie ihr Land auch genutzt wird, ist das so ein Kampf, das zu bewahren, als Wildnis zu bewahren oder haben die eine andere Sicht darauf?
Die haben eine ganz andere Sicht darauf, für die gibt es keine Wildnis, so wie wir die klassisch definieren, in der der Mensch ausgeschlossen ist. Es gibt für die Kulturlandschaft. Also wenn ich dort mit einem Sami stehe, der sieht dann die vermeintlich wilden Berge, so ähnlich im Prinzip wie wir eine Streuobstwiese. Der sieht Pfade, wo die Rentiere laufen, der sieht, wo die Zelte gestanden haben, der sieht andere Spuren des menschlichen Daseins. Und deswegen war auch ganz wichtig dieser Satz, it's our working land, das ist unsere Kulturlandschaft, unsere Arbeitslandschaft. Und die erhalten das natürlich und kämpfen da gerade sehr drum. Da gibt es Widerstand in Norwegen gerade mit einer Kupfermine, die ein kanadischer Konzern plant, aber auch für die Sami sehr schwierig. Viele große Windparks, deren Energie natürlich dann auch stark nach Deutschland geht. Auch Gaskraftwerke, die gebaut werden. Also da oben meint man, es wären weite Landschaften, es wäre genug Platz. Aber für die Lebensweise, auch für heilige Stätten und vor allem auch für die Rentiere, die dort immer noch ziehen, ist mittlerweile wenig Platz. Es geht um Autobahnen, um Zugtrassen, wie gesagt, um Minen und auch um Tourismus. Und deswegen kämpfen die da sehr drum und haben aber auf Landschaft grundlegend eine relativ andere Sicht, die ich auch erst lernen musste. Da kommt man natürlich auch nicht ganz dran. Das ist sehr spannend und aber auch sehr lehrreich.
Was ist denn dann Wildnis?
Wildnis gibt es in dem Sinne für die Sami und übrigens auch bei anderen indigenen Menschen gar nicht, als Begriff schon gar nicht.
Aber bei uns gibt es doch den Begriff Wildnis oft vielleicht auch romantisch verklärt mit dem Sinn, da darf niemand rein, das ist alles so natürlich, alles außer Mensch.
Ja. Achso, bei uns ist natürlich die Feststellung richtig, dass wir aus der Wildnis, mein ganzes erstes Kapitel behandelt den Wildnisbegriff, diese strikte Trennung gemacht haben, Mensch hier, Wildnis dort. Und was kaum hilft in den ganzen Debatten, ist dieser Hinweis, den man oft bekommt, in Deutschland gibt es kaum mehr Wildnis. Wildnis, wenn man sie auch sozial und psychologisch betrachtet, ist in uns. Wir selbst sind auch ein Stück weit eine Landschaft und haben ganz viel auch von der Ausbeutung, von dem Krieg, den wir mit der Erde führen, auch in unserer Haltung selbst. Das heißt, Wildnis ist immer etwas, was wir auch mitnehmen. Kaum ein Ort in Europa ist außerhalb der Alpen oder auch vielleicht der nördlichsten Schneegebiete jetzt im klassischen Sinne noch Wildnis. Aber wer den Begriff so versteht, engt ihn sehr ein und nimmt den Menschen dort raus. Und deswegen ist Wildnis auch in uns und mein Buch ist der Versuch, das ein Stück weit zu erweitern und zu sagen, wenn wir die Landschaft anders behandeln wollen, müssen wir uns auch selbst als Landschaft sehen.
Vielleicht daran anknüpfende Frage von Walter Bachmann aus Neunkirchen. Vielen Dank dafür. Gerade die Deutschen sollen eine fast schon mythische Beziehung zum Wald haben. Stimmt das? Würde er ganz gerne von Thorsten Schäfer wissen. Woraus resultiert diese Haltung?
Naja, die ist natürlich gewachsen in der Romantik mit Dichtern, Hölderlin und andere. Auch als Gegenreaktion auf die Aufklärung ein Stück weit. Das sind Dinge, die ja hinlänglich auch diskutiert werden. Diese deutsche Waldliebe, die Romantik, die natürlich auch in eine etwas dumpfe Heimatliebe, in einen Nationalismus auch umgeschlagen ist teilweise. Aber man darf der Romantik dieses Kleid nicht völlig überziehen, denn sie hatte auch sehr interessante, auch sozusagen transformative Teile. Und ich nehme ihr von ihr ein Stück weit auch mit, dass man sich mit allen Sinnen bewusst öffnet und sogenannte Natur eben als auch ein Refugium begreift, auch metaphysisch, also dort auch sich Fragen von Sinn und Herkunft stellt. Und das zeigt uns die Romantik. Und ich glaube, etwas mehr Romantik im Umgang mit Natur wäre sehr, sehr sinnvoll, weil es unsere Sinne öffnet. Und wir haben da einen deutschen Überzweifel, wo wir solche Dinge spirituell, naturphilosophisch, romantisch sofort in Frage stellen. Auch bei indigenem Denken sehe ich das in der Wissenschaft und uns dann in der Debatte schnell zurückziehen. Und mein Buch ist eigentlich der Versuch, in diesen Raum hineinzuarbeiten, um uns da auch mehr, um etwas mehr Vertrauen in diese Bezüge außerhalb der reinen Rationalität zu schaffen.
Und Sie lassen sich den Begriff aber nicht kapern. Heimat, Romantik, Wald, Deutsch.
Nein, überhaupt nicht. Heimat besteht aus Schönheit. Damit haben Sie Ihre Moderation angefangen. Eine schöne Heimat besteht aus einer artenreichen Landschaft, Flüsse, Wälder, Berge, Moore mit Artenvielfalt und aus einer Landschaft, die dem Klimawandel standhält. Deswegen sind Klimaschutz und Artenschutz, Naturschutz essentielle Schritte für den Erhalt unserer Heimat. Und dort spielen auch die wandernden Tierarten eine enorme Rolle, weil sie die Grenzen überschreiten und uns zeigen, dass die Betonung von Grenzen bei allem, was wir schützen, wenn wir von Heimat sprechen, ganz in die falsche Richtung führt. Wir haben in Europa das weltweit größte Netzwerk an Schutzgebieten. 18% der EU-Fläche sind Natura 2000-Gebiete. Ich bin da unglaublich stolz drauf. Es ist wenig bekannt. Und mit anderem Gedankengut, was Heimat anders definiert, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, hätten wir nicht im Ansatz diese Naturschutzpolitik, hätten wir nicht im Ansatz 18% der EU-Fläche, die geschützt ist. Und deswegen sind wandernde Tierarten, zu denen ich auch arbeite, sehr politisch und weisen uns auf einen kosmopolitischen Heimatbegriff hin, den wir, glaube ich, dringend brauchen.
Thorsten Schäfer heute zu Gast hier bei SR Kultur Fragen an den Autor. Die Wildnis in uns, das ist unser Thema. Hier kommt eine nächste Frage.
Wie beurteilt der Autor die heutige Umweltbildung in den Schulen?
Ich beurteile die Umweltbildung in den Schulen als deutlich zu wenig präsent, weil sie nur vom Zufall abhängig ist, also von Lehrkräften, die darauf Lust haben und Zeit haben. Ich habe selbst mit der gesamten Grundschule meines Heimatdorfes Mühltal 14 Flusswanderungen gemacht oder auch mit einer weiterführenden Schule und habe dort Einblicke bekommen. Man müsste viel mehr rausgehen mit den Kindern und sie wirklich, vielleicht nicht in einem eigenen Fach, aber es gibt Fächer wie Erdkunde oder Heimatkunde, wie auch immer man das nennt, pro Bundesland, müsste man ganz anders draußen arbeiten. Ich mache das selbst an der Hochschule, dass wir viele Schreibwerkstätten machen, biete auch Schreibwerkstätten selbst an. Gerade gibt es übrigens noch Plätze in einer, man kann mich gern kontaktieren, ein Schreibseminar im Juni im Odenwald. Das braucht es strukturell und nicht nur zufällig.
Sie schreiben ja über die Wildnispädagogik auch in Ihrem Buch, wo Sie sagen, Sie sind ein Buchenwaldkind. Das heißt, da ist der Wald wieder und gerade auch die Buchen, wo Sie eben groß geworden sind, Refugium, haben Sie schon gesagt. Wie ist das denn, wenn man nun als Stadtkind aufwächst? Hat man dann den Bezug, muss man den mühsam wieder erlernen? Ist das eigentlich zu bedauern?
Ich habe selbst 15 Jahre in Städten gelebt, ich habe im Ruhrgebiet studiert war dann in Düsseldorf, in Aachen und einige Jahre in Hamburg bei Geo und das ist in der Stadt natürlich auch möglich und zwar auch ganz gut. Ich habe den Hamburger Stadtpark gehabt, ich habe die Kanäle gehabt, ich habe die Alster gehabt.
Aber da war Ihre Prägung ja schon da. Sie sind ja sozusagen als kleines Kind dadurch geprägt worden. Was ist, wenn man jetzt in einem jungen Alter eben keinen Bezug groß zum Wald
dann braucht es natürlich entweder Eltern, die einen auch mit der lebendigen Welt irgendwie in Kontakt bringen, auf Reisen oder auch mit Fahrten dann zum nächsten Stadtpark oder mal vor die Stadt oder eben, deswegen die Frage auch sehr wichtig, Schulen. Und andere in der Bildung, ich würde auch andere Bildungsakteure deutlich mehr outdoor, also rausbringen, um dort eine ganz andere Kultur zu schaffen, wie sie in Skandinavien zum Beispiel, in den Schulen, auch in der Stadt, ich bin oft in Oslo, teilweise ganz anders da ist.
Frage von Martin Rees in dem Zusammenhang, nicht zu vergessen, heute internationaler Weltfrauentag, so schreibt er, da geht es um Themen wie Equal Pay, Care-Arbeit, Beziehung in Familien und Erziehungsarbeit. Und er würde ganz gerne von Ihnen wissen, Herr Schäfer, wer besucht denn Ihre Seminare, wenn es darum geht um Umweltpädagogik und Ähnliches? Sind das eher so die Männertypen, wie er schreibt, oder ist das gemischt? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Also wenn ich Kurse anbiete, frei, dann habe ich einen größeren Frauenanteil, tendenziell auch in der Wildnispädagogik etwas mehr. Wenn es um innere Themen geht, um Haltung, um Spiritualität, sind auf jeden Fall mehr Frauen dabei. Da können sich die Männer auch was abschauen, weil natürlich in dieser ganzen Szene, also ich gehe jetzt in die Wildnispädagogik auch ein bisschen, gibt es sehr viele Seminare auch, natürlich handwerklich, Messer bauen, Lederarbeiten oder so. Da haben auch Männer ihren Platz, aber eigentlich erkenne ich auch dort eine verstärkte Durchmischung, sodass die Geschlechter da teilweise auch gar nicht mehr so die große Rolle spielen. Genau, also da ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Offenheit auch gewachsen.
Männer machen vielleicht eher den Sägeschein.
Das könnte sein, aber genau das ist eben für mich ein Punkt, wenn wir dann solche Kurse machen, vielleicht Holz machen im Wald, das heißt noch längst nicht, dass man sich tiefergehender auch auf die lebendige Welt dort einlässt. Wenn ein Mountainbiker mit voller Geschwindigkeit durch den Wald braust und das nur tut, entsteht Sportbegeisterung, aber im Zweifelsfall gar keine Naturverbindung. Ich habe mit denen relativ viel zu tun.
Und es entsteht vielleicht auch dann ein Konflikt mit anderen, die den Wald vielleicht nicht so zügig durchqueren.
Vor meiner Haustür, fast jeden Tag, habe ich diese Nutzungskonflikte. Gerade wieder letzte Woche könnte ich 2, 3 Geschichten erzählen. Der Wald ist da auch umkämpft. Und deswegen muss man da auch viel Geduld und Geduld haben und einfühlsam mit den verschiedenen Parteien sprechen. Ja.
Sie sind, um das Thema Fluss mal zu eröffnen, für einen Fluss, ich sag mal, zuständig, in Anführungszeichen. Was bedeutet das denn, wenn man Flusspate ist oder Flussbegleiter oder Flusszuständiger? Was heißt das denn?
Ich bin nicht nur in Anführungszeichen zuständig, ich bin auch rechtlich zuständig. Ich bin Vorsitzender des Angelvereins Niederramstadt, deswegen habe ich das auch gemacht, um für die Modau, den Fluss, dem ich auch mein erstes Nature-Writing-Buch Wasserpfade gewidmet habe, wirklich rechtlich zuständig zu sein. Und gerade jetzt im Moment habe ich damit auch sehr viel zu tun. Ich bin mit den Behörden am Fluss. Wir planen Renaturierungen, wir wollen viel Kies einbringen. Wir sammeln Müll, wir überlegen, was wir für den Fluss tun können. Das heißt also wirklich, weil Angelvereine die Gewässerpächter sind und natürlich als Naturschützer, Umweltschützer wenig im Fokus sind, aber die Gewässer, gerade die kleinen Flüsse, wir haben 15.000 in Deutschland, sind von Angelvereinen oft gepachtet und dort passiert sehr viel Naturschutzarbeit. Die Rückführung des Lachses zum Beispiel auch, aber auch ganz viel Renaturierung sind dort eminent wichtig. Und wir schauen eben, dass wir dort den Fluss, gerade in Zeiten, in denen das Wasser sehr heiß wird, in denen es nach wie vor sehr viel Müll gibt. Ich könnte ein ganzes Einfamilienhaus ausstatten mit allem, von der Bratpfanne bis zum Fahrrad, bis zur Alarmanlage, dass wir mit dem Fluss auf dieser Ebene erstmal arbeiten. Ich habe dann noch andere Ebenen, die Bildung, die Schule, aber auch Meditation und so weiter. Und ein Fluss gibt uns eigentlich, wenn wir uns, so glaube ich, auf ihn ganz einlassen, mit alles.
Wie sind Sie dazu gekommen? Ist das der Fluss, der Ihre Kindheit geprägt hat? Ist das sozusagen die Verbindung oder ist es einfach, weil Sie gesagt haben, Fluss auch symbolisch ist so die Lebensader, ist so dieses Element, was wir alle brauchen, Wasser?
Auf Wasser reagieren wir alle ganz stark. Wir haben alle, viele Menschen, irgendein Gewässer aus der Kindheit im Sinn, einen Fluss, einen Teich, an den wir uns erinnern als Heimat. Das habe ich bei vielen Lesungen immer wieder als Reaktion bekommen. Bei mir war es der Heimatfluss in der Tat. Ich stand mit 12 oder 13 Jahren mit meinem besten Freund dort drin in dieser Modau, die damals noch viel dreckiger war, ohne jeglichen Fisch. Und wir haben die sauber gemacht, weil wir eben schon angeln waren und aber auch immer beim Angeln viel mit Arten zu tun hatten. Wir hatten da gute Lehrer. Und dann gab es das Programm Lachs 2000 in den 90er Jahren, nachdem 1987 die Chemiefabrik in Sandoz in der Schweiz explodierte, war der Rhein großflächig verschmutzt und vergiftet. Und dann hat man an einer Leitfischart, dem Lachs, zu dem ich heute forsche in meinem Projekt Talking Salmon, ein großes Programm aufgezogen, um den Rhein zu schützen. Danach wurde der Gewässerschutz in den Anrainerstaaten deutlich besser. Für uns war das so die naive Vorstellung, wir machen jetzt unseren Fluss sauber. Und dann kommt der Lachs und dann natürlich können wir den auch fangen, aber wir tun dem Fluss was Gutes. Und so fing das eigentlich an und hat dann auch nicht mehr aufgehört.
Mit vielen Hindernissen, wie ich gelesen habe. Also mit vielen, vielen Fragezeichen. Wie hält man da durch?
Man hält durch, indem man sich verbindet, in Gruppen geht, in Gemeinschaft. Das ist hier der Angelverein, aber vor allen Dingen auch Rechte der Natur. Die Bewegung, in der ich jetzt auch drin bin und die Modau zum Beispiel Anfang September in Berlin auf einer europäischen Flusskonferenz vertrete, um letztendlich für Flüsse eine Rechtsperson zu erstreiten, weil ich glaube, dass wir da eine ganz große Bewegung haben, die gerade eminent wächst, die systemisch, also strukturell wirklich für Artenschutz, für Klimazukunft was tun kann, indem wir ein ganz anderes Verhältnis rechtlich auch zur Natur haben. Aber es ist auch so, dass Wut auch eine gute Motivation ist. Also wenn ich dann zum Beispiel den Fluss wieder sauber mache und eine Plastiktüte raushole, in der ein erschossener Fischreiher ist, verwest, das muss ich dann eben auch machen, dann bin ich wütend. Aber das ist auch eine Motivation. Wenn ich aber dann wieder an den Fluss komme, um zu angeln, um eine Forelle mitzunehmen, die wild ist, oder auch um zu schreiben oder für eine Meditation oder einfach so, werde ich auch zutiefst erfüllt, weil ich auch im Fluss sehe ich auch Ewigkeit, weil die sind ja viel länger da als wir. Ich sehe aber auch immer ein Stück weit die Zukunft, weil das Wasser fließt zum Meer und ich sehe auch in Flüssen auch die Verbindung. Flüsse sind in der Philosophie seit Jahrtausenden vielfach beschrieben und an Flüssen sehen wir eben, was wir sehr schnell sehen ist, wie an keiner anderen Landschaft, wenn wir renaturieren, antwortet kaum ein Ökosystem, das Wort möchte ich eigentlich nicht so benutzen, eine Landschaft wie ein kleiner Fluss. 2-3 Jahre und die Kurven sind da, die wilde Form, die tiefen Stellen, die Kiesbetten, das dauert 2-3 Jahre. Wenn man die Steine rausnimmt, die Uferbegradigung unterlässt, einfach ein Bagger. Und das ist unglaublich kraftvoll, wenn sie da dabei sind und das miterleben. Und sie lernen dann auch, dass ein Fluss einen Willen hat. Ein Fluss hat einen Willen, zu sich selbst zu finden, zum Meer zu kommen. Und das macht was mit einem, wenn man das auf diesen verschiedenen Ebenen erlebt, auch über eine gewisse Zeit. Und sich dann immer verbindet und auch merkt, bei allem Zweifeln und Rationalem auch immer noch distanzieren, da passiert jetzt was, da entsteht eine Beziehung.
Thorsten Schäfer, heute zu Gast bei SR Kultur, Fragen an den Autor. Jürgen Brust aus St. Ingbert, in dem Zusammenhang wollen wir nochmal drauf zurückschauen. Er schreibt auch die Frage, ist es nicht höchste Zeit, die Natur endlich als eigenes Rechtssubjekt anzuerkennen? Sie haben es schon gerade angedeutet, Sie sind auch der rechtliche Vertreter der Modau. Was ist der Zusammenhang? Warum ist es so wichtig, Ihrer Meinung nach, dass wir in diese Kategorie immer stärker reingehen? Und das passiert ja im Moment, weltweit eigentlich.
Ich finde es wichtig, dass man einer Organisation angehört, die sich auch dieser Landschaft widmet. Bei mir ist es die Klimainitiative Oberramstadt, für die ich dann den Fluss vertrete. Weil natürlich bei dieser Idee sich auch schwierige Fragen stellen. Wer vertritt den Fluss? Mit welcher Berechtigung? Auf welchem Gebiet? Aber diese Idee, Landschaften und gerade Flüssen Rechte zu geben, die ist faszinierend. Und kommt ursprünglich aus Ecuador. 2008 wurde dort in der Verfassung ein allgemeiner Rechtstitel eingeführt, mit dem man dann auch als Privatmensch den Staat verklagen kann, wenn der Natur Schaden zugefügt wird. Und jetzt gibt es eine große Bewegung in ganz Europa, aber auch weltweit, die versucht, Rechte für Flüsse vor allem zu formulieren, auch für Wälder. Und dort, wo wir stehen, wir führen einen Krieg gegen die Natur, wir vernichten unsere Lebensgrundlagen, auch wenn wir das jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so oft hören wollen, aber nichts ist teurer als die Klimanot, nichts kostet auch mehr Geld als das Artensterben, also da geht es um die Enkeltauglichkeit und wenn Sie das alles ernst nehmen, dann ist es auch nicht verwunderlich, warum sie ganz normale Juraprofessorinnen haben und Rechtswissenschaftler, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, nicht aus dem indigenen Denken oder aus diesen naturphilosophischen Bezügen, sondern die sagen, wir haben hier ein Riesenproblem mit unseren Lebensgrundlagen, die verschwinden. Und wenn wir der Natur Eigenrechte geben, über die Eigentumsfrage, haben wir auch eine Handhabe und eine Notwendigkeit, das Grundgesetz zu ändern oder auch nur im regionalen Rechtsrahmen zu ändern. Zum Beispiel, warum sollte der Atlantik nicht ein Recht an sich haben? Dann darf der Atlantik Durchfahrtsgebühren verlangen für jedes Schiff. Das muss natürlich über eine Organisation vertreten werden, die dann entsprechend besetzt ist. Aber diese Idee ist charmant und die ist absolut notwendig, glaube ich. Und sie macht auch einfach Sinn. Weil wenn eine Firma eine Rechtsperson sein darf, warum nicht auch ein Fluss?
Da sind wir gerade bei den Firmen oder bei den ganz großen Unternehmen, die den Atlantik, um das Beispiel mal aufzugreifen, nutzen. Ja. Dort, keine Ahnung, Erdöl, Erdgas oder auch Fischbestände abschöpfen oder auch die Wasserkraft, die genutzt wird. Und die bezahlen praktisch ja auch nichts dafür, dass sie es eben nutzen, machen aber große Gewinne mit diesem Nutzen. Auch viele Menschen, die kleinteilig das Ganze betreiben. Da geraten wir in ganz große Konflikte.
Ja, aber für große Ideen, die bitter nötig sind, wie gesagt, um unsere Zukunft zu erhalten, die Landschaften, aber auch unsere Finanzen, weil das alles sehr, sehr teuer wird und auch viele Menschenleben kosten wird, brauchen wir neue große Ideen und den Mut, das auch zu spielen und zu wagen. Und natürlich müssen wir Raum für Zweifel lassen und experimentieren. Wir brauchen auch diesen experimentellen Geist ein Stück weit, auch eine gewisse Fehlertoleranz. Aber wir haben, finde ich, keine Wahl, wir haben natürlich immer Alternativen, aber keine Wahl, uns damit grundlegend zu beschäftigen, auch eine andere Sprache zu finden, aber eben auch diese Landschaften ganz anders zu sehen, ja, weil es letztendlich von unserer Zukunft abhängt, ob wir da reingehen. Und natürlich stellen sich schwierige Fragen, aber ich glaube, dass wir jetzt erst am Anfang sind, diese zu entdecken und auch zu beantworten, und da braucht es jetzt auch mehr Forschung. Diese Bewegung ist jetzt auch erst wenige Jahre alt in Europa, aber sie ist, sie macht auch unglaublich Spaß im Übrigen.
Was ist denn dann mit der Idee, die gibt es ja schon länger, zu sagen, wir machen einen Nationalpark und wer da rein will, der muss Eintritt bezahlen. Ansonsten kann in dem Nationalpark, ich sage jetzt mal in verschiedenen Zonen, Verschiedenes gemacht werden oder eben nicht mehr gemacht werden. In der Kernzone eben nichts mehr, drumherum vielleicht noch ein bisschen Forst. Das gibt es ja schon. Ist das dann schon ausreichend?
Nationalparke bräuchten wir viel mehr. Da ist ein Stück weit für mich auch der amerikanische Geist an der Stelle mal vorbildlich, also ursprünglich, wie es mal war, stolz zu sein auf die Nationalparke. In Deutschland tun wir uns da schwer, wobei wir hier mit dem Nationalpark Saar-Hunsrück einen haben. Ich bin stark gegen den Eintritt in Nationalparke, weil das einer Privatisierung folgt von einem öffentlichen Gut Nationalpark. Dort richte ich mich auch an Skandinavien aus, wo wir diese Idee nie hätten, dort Eintritt zu verlangen, wo wir auch diese Trennung Mensch-Natur im Nationalpark nicht so stark haben. Aber wir bräuchten auch entlang dieser Beschlüsse von Montreal, dass wir mehr Landschaften für sich unbelassen brauchen, bräuchten wir deutlich mehr Wildnisgebiete und Nationalpark, auch in Europa. Das ist ein Flächenproblem, aber man kann vor allen Dingen über Korridore nachdenken, die Schutzgebiete auch verbinden.
Kleine Korrektur an der Stelle. Hunsrück-Hochwald.
Hunsrück-Hochwald,
ja. Sie hören SR Kultur mit Thorsten Schäfer und nächste Frage bitte.
Nach dem Half-Earth-Konzept des Biologen Edward Wilson müssten wir 50% der Land- und Meeresfläche unter Schutz stellen, um 80-90% aller Arten vor dem Aussterben zu bewahren. Alleiniger Flächenschutz reicht jedoch nicht aus, sondern erfordert parallel Maßnahmen gegen Überkonsum und Klimawandel. Wie wollen wir das stemmen?
Alleiniger Schutz der Fläche reicht nicht aus, das ist richtig. Wir brauchen natürlich, wir brauchen auch technologische Maßnahmen, vielleicht auch wirklich CO2 zu speichern oder aus der Luft zu holen. Also das geht nur mit mehreren parallelen Wegen. Das Buch Die Hälfte der Erde ist bei mir auch zitiert, ich habe es gelesen. Und es ist eine ganz entscheidende Vision, die Edward Wilson, einer der großen Biologen der letzten Jahrzehnte, schon gestorben, formuliert hat. Entscheidend ist, dass wir diese großen Flächen wagen, aber in einer ganz anderen Art und Weise, nämlich die Menschen, die dort leben, mitnehmen und auch dort belassen und deren Wissen an Umweltanpassung, an ganz anderem Umgang mit den Arten, indigene Menschen, lokale Gemeinschaften, ja, stark einladen, mitzumachen. Das ist ganz stark anders gelaufen in den letzten Jahrzehnten, indem man indigene Gemeinschaften, lokale Menschen oft ausgeschlossen hat. Das wäre mir wichtig, dass man das erhält. Und letztendlich brauchen wir aber, wenn wir über die Rechte der Natur sprechen, das wäre der ganz machtvolle Weg, den wir, glaube ich, gehen müssen, als ein Teil der Antwort. Das zweite, die Inwertsetzung der Natur. Also, dass wir die Realität der Preise haben, die sein müsste, wenn wir den Raubbau an Natur, an Ressourcen mitbedenken, der in den Produkten steckt, die wir kaufen. Das ist ein älteres Thema. Kommt sofort die Frage nach dem sozialen Ausgleich. Die brauchen wir viel stärker, die sozialen Mechanismen, um dann gerade in den ärmeren Bevölkerungsschichten natürlich Dinge auch abzufangen. Und das hat man leider in der Umweltpolitik in den letzten Jahren zu wenig bedacht. Aber Rechte der Natur, wahre Preise und wirklich auch der Abbau vor allen Dingen auch von umweltschädlichen Subventionen, das kommt zwar immer wieder, wird aber nie gemacht. Das wären zentrale Stellschrauben, um in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon mal doch Strukturen auch zu verändern, ja.
Tilde Adam hat eine Mail geschrieben, vielen Dank dafür, würde ganz gerne von Ihnen wissen, Herr Schäfer, und sie dankt Ihnen erstmal für Ihr Wirken und fragt, was halten Sie von der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht aus artenschutzrechtlicher Sicht? Ist das nicht ein Drama und Türöffner für weitere geschützte Arten, dass sie reguliert werden?
Da halte ich überhaupt nichts von. Natürlich muss man Wölfe auch schießen, wenn sie Probleme angerichtet haben, also viele Schafe gerissen haben. Das lässt sich aber immer auch meistens zumindest ausmachen. Das war eine lange Diskussion. Ich habe vor allen Dingen auch als Wildtierjournalist gearbeitet für verschiedene Medien. Also das ist schon lange mein Thema. Wir haben das einfach bei viel zu vielen Tierarten erlebt. Wenn sie ins Jagdrecht kamen, nicht nur in Deutschland, dann ist die Tür offen für Abschuss, für Ausbeutung und ja, für einen Jagdtrieb. Und deswegen sagt zum Beispiel auch Eckhard Fuhr, einer der besten Experten für den Wolf in Deutschland vom Ökologischen Jagdverband, dass er davon auch nichts hält. Der Wolf muss natürlich auch irgendwo reguliert werden. Das heißt, auch mal einen Abschuss zulassen, wenn es nötig ist, aber an letzter Stelle. Das hat man etwas gelockert. Schon bevor der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wurde, gab es ja Erleichterungen. Und wenn wir diese Wildtierarten haben, dann braucht es die soziale Akzeptanz, damit diese Wildtierarten bei uns bleiben. Und sie sind enorm wichtig, noch wichtiger über sich selbst hinaus. An ihnen sehen wir, was die Schönheit der Welt und auch der Sinn von einer beziehungsreichen Welt bedeutet. Das ist mir sehr wichtig. Aber ins Jagdrecht ihn aufzunehmen, bedeutet, die Tür zu öffnen für eine Möglichkeit der starken Dezimierung, wenn nicht sogar lokalen Wiederausrottung. Ich halte davon überhaupt nichts.
Frage von Christel Ehre an Thorsten Schäfer, der heute zu Gast ist hier bei SR Kultur. Fragen in den Auto haben Sie eingeschaltet. Wie sehen Sie den Aktivismus der gewachsenen zusammenhängenden Mischwälder für Wasserstoffleitungen opfert, ohne wirklich eine positive Ökonomie nachweisen zu können? Oder auch 260 Meter hohe Windräder in weichen Buntsandstein in Hanglagen zu bauen und dann praktisch Industrieanlagen aus dem Wald zu schaffen?
Wir haben uns auch in der Hochschule länger mit Windrädern beschäftigt, mit Windkraftanlagen. Wir hatten in Südhessen da auch eine sehr starke Protestlage, haben die auch immer noch. Bei der Windkraft ist es ganz entscheidend, dass man Menschen vor Ort beteiligt, frühzeitig mit einbezieht in die Baumaßnahmen, auch offenlegt und sie mitentscheiden lässt und auch finanziell beteiligt. All das war in der frühen Phase der erneuerbaren Energien unter Hermann Scheer, der sagt vielleicht manchen noch etwas, Energieautonomie, sein wichtigstes Buch, all das war angelegt und Teil dessen. Man hat dann die erneuerbaren Energien in Deutschland aber stärker in den Kapitalismus geführt, in Ausschreibungssysteme, in Wettbewerbssysteme, an denen viele Kommunen, viele Genossenschaften nicht mehr teilnehmen konnten. Und deswegen haben wir wegen diesen Veränderungen unter anderem, ist nicht der einzige Grund, jetzt diese starke Konfliktlage der letzten 10 Jahre. Man muss vor Ort natürlich prüfen, ob ein Windrad jetzt an diesen höchsten Punkt, vielleicht in diesem Naturschutzgebiet, gebaut werden sollte. Das passiert selten, aber manchmal auch. Deswegen bin ich nicht per se generell für jedes Windrad überall, aber wir brauchen sie und wir brauchen aber auch mehr Akzeptanz, weil wir dann diese Konstellation pro contra, diesen Streit, diese wirklich aggressive Stimmung gar nicht hätten. Deswegen brauchen wir auch da mehr Verständnis und Verbindung und das ist eben von Behörden, auch von Unternehmensseite stark verpasst worden. Das jetzt zurückzudrehen ist sehr schwierig.
Eine weitere Frage.
Hat Herr Schäfer Erkenntnisse gewinnen können, wie besonders der Artenschutz gefördert werden kann in Bezug auf Insekten, die für die Ernährung des Menschen erforderlich sind, also zur Bestäubung der Pflanzen.
Ich glaube, das sind Erkenntnisse, die jetzt nicht ich direkt exklusiv gefunden habe, aber das kennen wir alle, dass wir den Garten anders gestalten, dass wir dort sogenanntes Totholz auch lassen, was ja gar nicht stimmt, weil dort ist ganz viel Leben, dass wir einen wilden Garten haben, dass wir keine Schottergärten haben, dass wir eben im Wald, und das wäre mir auch wichtig, weil unsere Wälder sehr ausgeräumt sind, um im Nationalpark Hunsrück Hochwald, um den jetzt richtig zu benennen, sieht man ja auch in Naturwaldzellen, was diese sterbenden Bäume, wenn man das mal so bezeichnet, also die gefallen sind und dann verrotten, was die an Insektenreichtum haben, wie sie den Wald kühlen. Und deswegen wäre eine andere Forstwirtschaft ein Stück weit, dass wir viel mehr alte Bäume erhalten, viel mehr Flächen haben mit Bäumen, die verrotten dürfen. Eine wichtige Antwort, um für Insekten im Wald, aber auch außerhalb Brutstätten zu haben und lebendige Refugien. Aber der erste Schritt fängt wahrscheinlich im eigenen Garten an und übrigens auch bei Kommunen. Ich glaube, dass viele Kommunen einfach da noch sehr viel Spielraum haben, auch sozusagen wilde Flächen zu erhalten oder ein Flussufer nicht unbedingt so zu rasieren, wie es jetzt immer im Winter gemacht wird und dort den Wald auch zu erhalten.
Hiltrud Hausner aus Bad Heilbrunn, die uns geschrieben hat, die greift das auch auf, wie man sich und jeder im Kleinen und als Teil des Großen für ein Wildnis stark machen kann, also Insektenhotels, Blütenwiesen und so weiter, da geht sie auch drauf ein. Damit auch verbunden die Frage, Sie haben es gerade gesagt, was mir auch auffällt, ist eben der Kahlschlag eigentlich entlang all der, ich sag mal, kritischen Punkte, wo dann vielleicht zu viel Wasser über eine Straße fließen kann. Ich habe da immer so ein bisschen den Eindruck, ist vielleicht auch mehr eine Frage jetzt an Sie. Ist das so, dass man im Endeffekt falsch gebaut hat und deswegen jetzt nicht drumherum kommt, wenn man durch den vielen Regen oder wenn es eben viel Regen gibt, dann beispielsweise um die Straßen zu schützen, um die Hänge zu schützen, dass man dann jetzt abholzen muss?
Es ist zweierlei. Wir haben natürlich sehr falsch gebaut, wenn wir jetzt auf die klimagerechte Stadt schauen oder Landschaft. Wir haben ja diese Diskussion um die Schwammstadt, dass wir Wasser eigentlich überall halten müssen, weil wir mit Trockenheit zu tun haben, mit einer Klimanot, mit Hitze. Also unsere Städte sind gebaut, erhitzen sich sehr leicht, halten kaum Wasser. Das ist also auf jeden Fall ein Teil der Antwort. Das andere ist, dass wir in Deutschland eben speziell eine Vorsichtsgesellschaft sind. Und ich sehe das eben an meinem Wald, aber auch am Fluss, den ich betreue, dass sobald irgendwo dieses Thema Wegesicherung kommt, also dass irgendeine Gefahr sein könnte, wird sofort recht radikal das Ufer abgeholzt. Das braucht so ein kleiner Fluss, weil er dort Schatten und Kühlung bekommt. Und im Wald ist es teilweise nicht anders. Also wenn wir jetzt über normale Forstwirtschaft reden, dass dort immer noch eines der drei Ziele, zumindest im hessischen Forstgesetz, Ökonomie ist, Einnahmen. Und die Frage ist, ob der Wald nach den 6, 7 Trockenjahren, die wir hatten, Hitzejahren, die heißesten der Aufzeichnungen, das noch verträgt, so bewirtschaftet zu werden. Da passiert schon viel, aber gerade die alten Bäume, die sehr viel CO2 speichern, sehr viel kühlen, haben eigentlich im Denken der klassischen Forstwirtschaft keinen Platz in Deutschland im Wald.
Sehen Sie das im Moment, auch wenn Sie durch die Landschaft fahren, dass die Flächen, die abgeholzt wurden, die jetzt wieder aufgeforstet werden, also ich nehme dort wieder ähnliche Strukturen wahr wie vorher. Vielleicht sind es andere Bäume, die dort wieder gepflanzt wurden, aber auch in Reih und Glied sozusagen. Sie sagen, man hat ein bisschen dazugelernt. Ist das so ein Bild, wo man sagen kann, es müsste ganz anders geschehen?
Also man muss schon auch honorieren, dass dort einiges passiert. Es gibt keine Kahlschläge mehr in Deutschland. Es gibt es in Schweden zum Beispiel noch. Es gibt sehr viele Experimente. Die Förster kümmern sich und Försterinnen ja schon auch stark um diesen klimagerechten Mischwald. Aber das grundlegende Problem bleibt halt das Ziel, auch Einnahmen zu machen. Ich glaube eben, dass, was wir zum Beispiel in Darmstadt jetzt haben, doch ein größerer Teil des Waldes Wildnis wird. Damit wirbt gerade die Stadt Darmstadt. Auch dort, wo ich früher auch das Angeln gelernt habe, dass wir sowas öfter experimentieren sollten. Wir haben aber auch gute Konzepte wie das Lübecker Modell des Stadtwaldes, der sehr naturnah bewirtschaftet wird und trotzdem auch mit alten Bäumen Einnahmen erzielt. Also das wird ja oft zitiert, das sogenannte Lübecker Modell. Es gibt da Wege, man müsste die halt mehr in die Masse der Praxis bringen.
Lassen Sie uns noch mal vielleicht zu dem Titel zurückgehen Ihres Buches, Herr Schäfer, Die Wildnis in uns. Da geht es ja auch ganz stark darum, dass man eben sich selbst verortet oder auch lernen kann, sich zu verorten und das in unterschiedlicher Art und Weise ja auch machen kann. Sie machen das ja auch sehr unterschiedlich. Sie lehren darüber, Sie forschen darüber, Sie schreiben darüber, aber Sie sagen auch, ich setze mich auch beispielsweise gewissen Ritualen aus oder ich setze mich an ganz besondere Orte, um dort zu meditieren. Wie wichtig ist diese, ja, ich sag jetzt mal, außerwissenschaftliche Behandlung, also die praktisch die spirituelle Behandlung des Themas?
Die ist zentral, deswegen ist es mir auch wichtig, poetische Bücher zu schreiben, zumindest an einigen Stellen und nicht rein faktische Bücher, davon haben wir auch genug, wobei vielleicht bei einigen Fragestellungen natürlich auch noch Erkenntnis fehlt. Wir sind Menschen, wir haben die Kognition, die faktische Erkenntnis, den Verstand, das wird uns auch immer leiten, aber durch die Philosophie und Geistesgeschichte bedingt, seit der Aufklärung, sehen wir eben die Welt vor allen Dingen als Objekt, als in Fakten mit unserem Verstand. Da kann man Philosophen zitieren, Descartes, Francis Bacon, da muss man jetzt gar nicht so tief hier reingehen. Aber genau diese Trennung, dass wir eben nur den Verstand benutzen, um die Welt zu begreifen und nicht unsere Intuition, unsere Kreativität, auch die Meditation, die dann andere Dinge bringt an Erfahrung, nicht an Erkenntnis, aber auch der Sinn für Ästhetik, für Schönheit, das Staunen. All dies sind auch Sinne, Erfahrungsbestände, die im Sinne einer integralen, vollständigen Weltsicht ganz wichtig sind. Und wenn wir uns dem öffnen, über Poesie, Meditation, über gemeinschaftliche Rituale, ein Erntedankfest oder nehmen Sie auch gerne Jahreskreisfeste, was auch immer, über ein Weihnachten draußen, das spielt nicht die entscheidende Rolle, wie Sie da rangehen, ob Sie zurück zu den Kelten gehen, was man hier im Saarland gut tun kann, oder ob Sie das im Rahmen des christlichen Geschehens machen oder wie ich bin Buddhist und wir machen auch Meditationen am Fluss und unter Bäumen. Das ist gar nicht so entscheidend. Aber dass wir diese ganzen anderen Sinne und Erfahrungsräume, die wir haben, auch ganz bewusst öffnen, weil wir dann ganz viel zurückbekommen und ein Beziehungsreichtum entsteht mit Landschaft. Und wenn wir diesen Beziehungsreichtum mit den Lebewesen auch spüren, verstehen, Wissenschaft ist da oft das Eintrittstor, weil ich über einen Biber ja erstmal zum Beispiel den ich auch bei mir am Fluss habe und den ich immer übersetzen muss. Was will der? Dann muss ich mit den Menschen reden, für Kompromisse schaffen. Aber wenn ich die Ästhetik auch und die Schönheit und das Staunen haben möchte, beziehungsweise ich kann darauf vertrauen, dass es irgendwann kommt, habe ich ja erstmal die Fakten. Was will der Biber? Wie lebt der? Warum hat er jetzt diesen Baum gefällt? Wie gestaltet er diese Landschaft um? Ich glaube gerade, dass sich am Biber auch ganz viel zeigt. Dann entsteht Beziehungsreichtum. Und wenn wir den haben, haben wir, glaube ich, so meine Erfahrung, die Chance, diese harte Trennung zwischen Natur hier und Mensch dort, die eigentlich Grundübel ist für die Ausbeutung, ein Stück weit zu verändern, nicht grundlegend. Die Rationalität wird für uns immer sehr wichtig bleiben, aber es ist auch ein reicheres Leben.
Das heißt, wenn ich verstehe, was der Biber will, rette ich den Fluss.
Ja.
Und mich selbst.
Ich rette mich nicht selbst, ich entwickle mich selbst. Also das ist eine Perspektive, die ich habe, die relativ viel mit Zuversicht und Hoffnung zu tun hat, weil ich letztendlich meine Sinne nutze und mich aber auch öffne. Das braucht auch ein bisschen Mut. Und dann der Biber in der Tat ein Lehrer, ein Vorbild auch sein kann, gleichzeitig mit allen wissenschaftlichen Notwendigkeiten und dem Kompromiss in einer Landschaft in Deutschland, in einem besiedelten Land, das geht. Aber wir müssen es einüben und ich glaube eben auch diesen Überzweifel, diese Skepsis verlieren, dass sobald wir in diese sinnlichen, auch übersinnlichen Sphären oder Gedankengebäude eintreten, sofort wir die rationale Welt verlassen. Das ist eine Angst vor einem Kontrollverlust und diesen Kontrollverlust müssen wir aber ein Stück weit zulassen, um uns zu erweitern.
Wie gehen Sie dann mit denen um, die sagen, ja, wenn ich jetzt politisch beispielsweise Entscheidungen treffen muss, da brauche ich Kontrolle, da darf ich sowas schon mal gar nicht verlieren. Und auf der anderen Seite kann ich mich nicht darauf verlassen, was meine Sinne mir vielleicht sagen, sondern ich muss anhand von Fakten entscheiden.
Den zeige ich Studien aus der Umweltpsychologie, aus der Anthropologie, den zeige ich gerne Bücher aus der ökologischen Soziologie und so weiter. Also ich würde ihnen sofort mit Wissenschaft antworten, weil das natürlich hinreichend erforscht ist, gerade in der Psychologie auch, wie wichtig für uns dieses gesamte vollständige Weltverständnis ist und alleine die faktische Art und Weise, wie wir über Klima, Natur reden, zu nichts mehr im Kern weiterführt als auch zu Wiederholung. Mein Hauptfeld an der Hochschule ist ja Klimajournalismus. Ich beobachte und erforsche Klima- und Umweltdebatten jetzt an der Hochschule schon seit 12, 13 Jahren. Und auch da zeigt sich bei den Narrativen, nach denen wir ja auch in dem Projekt suchen, Talking Salmon zu, also den Geschichten von wandernden Fischarten, dass wir mit einer rein rationalen Erzählweise, auch im Journalismus, nicht mehr an die Narrative kommen, an die Botschaften, die dann ein großes Publikum interessiert, was auch ermüdet ist von ähnlichen und gleichen Geschichten.
Sonja Kolling-Bust aus St. Ingbert hat genau zu dem Punkt auch nochmal eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Sie sagt, ihr fällt vor allen Dingen die fast poetische Wortwahl, sprachliche Neuschöpfung in ihrem Buch auf. Und das ist halt eben eine andere Qualität, schreibt sie als Bürokratendeutsch oder Verwaltungssprache. Also die Bedeutung, das würde sie ganz gerne nochmal wissen. Welche Bedeutung hat die Sprache beim Schreiben über Natur?
Sprache ist zentral. Mit Sprache formen wir die Welt. Wir haben jeden Tag 16.000 Wörter. Und wenn wir sagen, wir verwässern etwas, wir dürfen nicht ausufern, wir dümpeln rum, wir versumpfen, dann sieht man, so Übungen mache ich dort mit den Studierenden, dass wir gerade das Wasser über viele Jahrhunderte in der Sprache von uns weg geschoben haben, dass wir es wirklich ausgeleitet haben. Deswegen ist die Sprache, da gibt es den Forschungszweig der Ökolinguistik oder Sprachökologie, sehr wichtig. Und das habe ich auch in Lappland gelernt, als ein sehr neues Forschungsergebnis, dass dort zum Beispiel jemand, der auch Professor war, jetzt in seinem Heimatdorf wohnt, die ganzen alten Namen, die Ortsnamen im Samischen sammelt und auf die norwegischen offiziellen Karten bringt, weil die natürlich eine viel beziehungsreichere Sprache haben. Da gibt es für Tal gibt's 11 oder 12 Worte für ein breites, sumpfiges Tal. Und diese Namen, er sagt, wenn wir diese Namen vergessen, die uns die Geschichten über die Landschaft erzählen, weil sie den Charakter der Landschaft markieren, wenn sie mehrere von solchen Namen haben, wenn sie wandern oder auch Rentiere treiben oder Pilze sammeln, was auch immer, oder einfach dort sind, dann entsteht eine Geschichte in der Landschaft und wir merken, wie Sprache selbst eine Landschaft ist und die in uns etwas anfängt Schwingen zu bringen, was eben dieses Gespür ist dafür, wie reich eigentlich die Welt ist. Wir leben nicht in einer Welt der Knappheiten, in einer Welt, in der alles zu wenig ist. Wenn wir diesen Beziehungsreichtum schaffen und der läuft über Sprache, entdecken wir auch Schritt für Schritt, dass wir in einer sehr reichen Welt leben, wenn wir uns ihr offen zuwenden. Der große Nature-Writing-Autor Robert McFarlane hat auch ein Buch über verlorene Wörter geschrieben, wo im Englischen Artennamen, Wörter für Natur zum Beispiel verloren gehen, nicht mehr im Dictionary auftauchen und dann entsprechend technische Wörter reinkommen. Deswegen glaube ich, ist es auch total spannend, sich mal mit den eigenen Ortsnamen, den Straßen, den Flüssen, den Bergkuppen zu beschäftigen, die um einen sind. Was sagen die eigentlich? Was machen die mit mir?
Auch das Wort Buchstaben übrigens war ein Stäbchen aus Buche, wo was drauf stand. Das nur mal als kleiner Hinweis, vielleicht als Start. Buchstäbchen. Eine weitere Frage an Thorsten Schäfer.
Ich habe die Frage, und zwar, inwiefern könnte eine veränderte Haltung zur Natur, eine mehr spirituelle, intensive Verbindung, sich selber als Wesen der Natur, als total verbunden mit allem, was um uns herum ist, an Natur zu sehen, eine positive Auswirkung haben auf die mentale Gesundheit, weil die psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren ja massiv zugenommen haben. Und sehen Sie da auch eine Verbindung zwischen Verlust von Beziehung zur Natur und psychischen Erkrankungen?
Auch eine ganz zentrale, wichtige Frage natürlich an der Stelle. Fast so ein bisschen nochmal zusammen, wo wir heute Morgen drüber gesprochen haben, aber ganz speziell von der Hörerin nochmal die Frage, sehen Sie da irgendwie einen Zusammenhang? Kann man das irgendwie, gibt es eine Korrelation? Erkrankung und Verlust von Wahrnehmung von Natur oder Erlebnis von Natur?
Ja, natürlich. Also das zeigen ja auch zahlreiche Studien. Es gibt nicht umsonst den Ausdruck der Solastalgie, den ein australischer Philosoph geprägt hat für Menschen, die in Bergbaugebieten lebten. Die hat er interviewt und gemerkt, die haben irgendeine Form von Trauer, von Stress. Und dann hat er eben diese Form von Landschaftsstress, Landschaftstrauer begrifflich neu geschöpft. Da gibt es einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Verlust von auch, ich sag's nochmal, auch vielfältiger, schöner Heimat an Landschaft durch Klimawandel, durch Artensterben und diesem Spüren, dass etwas, gerade in Zeiten, wo noch viele andere Krisen da sind, dass etwas fehlt und dass etwas stirbt. Und gleichzeitig kann das aber, wenn man sich verbindet in Gemeinschaften und eben Zeit draußen verbringt und natürlich auch darüber liest und sich Wissen aneignet, kann das dann zu einer Haltung führen, zu sagen, ich mache etwas, ich schließe mich zusammen, ich bin in meiner Landschaft aktiv oder vielleicht auch in europaweiten Netzwerken. Im Übrigen geht mir es nicht im Kern nur um eine spirituelle Beschäftigung, sondern vielleicht einfach um eine emotionale, um eine poetische, um eine sinnliche. Ich glaube, sinnlich wäre der Begriff, der vielleicht noch mal etwas weiter das Feld einfasst, in den ich mit meinem, dass ich mit meinem Buch eigentlich reingehen möchte.
Vielen Dank, dass Sie das heute mit uns getan haben. Heute zu Gast war Thorsten Schäfer. Danke Ihnen vielmals.
Sehr gerne.
Die Wildnis in uns, so heißt das Buch von ungezähmter Natur und inneren Landschaften. Erschienen im Ökom Verlag, 176 Seiten für 19 Euro von Thorsten Schäfer. Und hier ein Exemplar geht an Tilda Adam, Gerd Fuhrmann und Elke Quinten. Und allen natürlich nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben. Nächsten Sonntag ist Ulrike Herrmann zu Gast. Hier bei Fragen an die Autorin dann auf SR Kultur. Geld als Waffe, wie die Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet, das ist ihr Thema. Es geht um einen Blick hinter die Kulissen der neuen Weltordnung, wie sie schreibt, spannende Analysen, die erklären, warum beispielsweise die Kriegsgefahr sehr hoch ist und was wir in Europa tun können, um Frieden zu sichern. Nicht zuletzt stellt Ulrike Herrmann die Frage, wie entstehen eigentlich Kriege und wie entsteht Frieden? Ulrike Herrmann bei Fragen an die Autorin auf SR Kultur nächste Woche 9.04 Uhr am Sonntag. Für heute bedankt sich Jochen Marmit, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Nutzen Sie es und in dem Sinne gehen Sie raus. Setzen Sie sich der Natur aus und der Wildnis in Ihnen drin.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation
Fukushima vor 15 Jahren. Danach ist klar,
genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Ich bin damals erleichtert über den Ausstieg. Denn schon seit Tschernobyl steht Atomkraft bei uns für Gefahr. Aber keine 3 Kilometer von meinem Elternhaus weg, hinter der saarländischen Grenze, sieht's ganz anders aus. Frankreich denkt nicht ans Aussteigen.
Präsident Macron hat heute beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort eine Renaissance der Atomkraft angekündigt.
Was ist da los? Wieso ticken Deutschland und Frankreich so unterschiedlich beim Thema Atomkraft? Ich bin Lisa Krauser, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk, und ich nehme euch mit auf eine Reise. Zu Reaktoren.
Wie hast du denn immer so nervös auf den Geigerzähler geguckt?
Immer. So Anfang immer.
Atommüll.
Niemand kann ein Endlager für 1 Million Jahre garantieren. Das ist Hybris.
Und zu Perspektiven auf dieser und auf der anderen Seite der Grenze.
In Frankreich lernt man von klein auf, Atomkraft zu lieben.
Schlimm, ganz schlimm. Und dann habe ich auch Angst gehabt, so um mein Kind.
Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet. Ein Podcast über Perspektiven, Prägung und Widersprüche. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.